Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Thema heute: meine besten Investitionen in der Küche, wertvolle Helfer für kulinarische Genüsse. Obwohl es eigentlich nicht so ganz treffend ist, weil es sind nicht meine besten Investitionen, sondern eher die besten Investitionen von Christoph, mit dem ich heute auch das Gespräch führen werde. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Genau, du hast dir ja deine besten Investitionen mal vor Augen geführt, was dir in der Küche so weitergeholfen hat und sich auf jeden Fall jetzt schon für dich rentiert hat. Und hast das mal alles zusammengefasst für uns.
Genau, heute eigentlich ein typischer Finanzküche-Beitrag, wenn wir so wollen. Wir bringen Küche und Investition zusammen. Geht mir heute vor allem um Investitionen oder ja, um Küchengeräte, um Küchenutensilien, die mir im Prinzip jeden Tag Freude bereiten und dazu beitragen, dass ich die Freude am Kochen behalte und die Freude an den Lebensmitteln. Das ist ähnlich wie bei meinem Rennrad. Ich habe so Bereiche, wo ich einfach ganz bewusst dann auch eher hochwertige Sachen hole. Dann natürlich gucke, dass ich so einen ordentlichen Preis kriege. Aber halt hochwertige, wo ich dann auch nach 2, 3, 4 Jahren das Ganze noch angucke oder in die Hand nehme und denke, cool, das macht Spaß. Immer im Hinterkopf, dass es Werkzeuge sind. Mein Rennrad ist ein Werkzeug, meine Messer sind Werkzeuge. Genau, und so sehe ich das Ganze auch. Und mit hochwertigen Werkzeugen macht es einfach mehr Spaß zu arbeiten, als wenn ich die ständig austauschen muss und die kaputt gehen.
Das stimmt allerdings. Deshalb ist die erste Investition auch mit einer der wichtigsten, würde ich sagen, wenn man irgendwas in der Küche zubereiten möchte, nämlich ein gutes Messer.
Genau. Kurze Geschichte dazu ist mir gerade eingefallen. Meine Schwägerin ist es, glaube ich, oder nennt man das so? Die Schwester von meiner Frau. Passt, Schwägerin, sehr gut. Wir waren letztens zu uns bei Besuch und hat mal ein Messer von uns benutzt und oh, die sind aber scharf. So wirklich überrascht, dass Messer schneiden können. Und das hat mir immer wieder bestätigt, dass das anscheinend keine Selbstverständlichkeit ist, dass man in der Küche Messer hat, die durch Tomaten durchgehen, ohne die Tomate zu zerquetschen. Bei Zwiebeln ganz ähnlich. Hab mir damals von der Wüsthof Classic Serie Messer geholt, Stück für Stück. Kostet ja eins mal gute 100 Euro. Man kann auch höher gehen im Preis, aber es macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Also wirklich, ich habe geschaut, dass ein ordentlicher Griff ist, ordentliche Klinge. Und das Schöne ist, oder das Schöne jetzt an den Messern ist nicht, dass sie teuer sind, sondern dass sie einen angemessenen Preis haben aus meiner Sicht. Und die Idee ist bei mir immer bei solchen Ausgaben, dass ich die einmal in meinem Leben tätige. So, und bei den Messern ist mein Traum, wenn man von sowas träumen kann, dass ich die an meine Kinder vererbe. So. Das war die Idee, als ich mir Messer gesucht habe und ich wollte weg von der Wegwerfgesellschaft, von irgendwelchen Messern, die nach 2 Monaten stumpf sind. Das heißt, ordentliche Messer ist aus meiner Sicht so die Top-1-Investition, wenn ich irgendwas nicht verlieren wollte in meiner Küche, wenn die Küche sonst nackt wäre, ich wollte diese Messer haben, mit denen ich arbeiten kann. Genau, also das macht einfach Spaß und ich habe die halt jeden Tag in der Hand, jeden Tag. So. Und da will ich einfach ein ordentliches Messer haben. Ich nehme die auch mit in den Urlaub. Also ich kann im Urlaub nicht mit
Aber irgendwelchen. Ich ins Flugzeug?
Ja, ins Flugzeug wird schwierig, da muss ich dann per Post aufgeben. Nein, aber wenn ich mit dem Auto in Urlaub fahre, dann werden die eingepackt und mitgenommen. So, genau, also das Investition Nummer 1, ganz klar, auch die beste Investition meines Lebens in der Küche, gute, scharfe Messer.
Genau, kennst du den Messermüller hier um die Ecke?
Ja, kenne ich, in der Eisenbahnstraße, das ist eine richtige Institution.
Genau, da bringt die ganze Stadt quasi ihre Messer hin zum Schleifen, auch die ganzen Profiköche bringen den immer hierher, ja, damit er das dann schön professionell schleifen kann. Aber man kann das natürlich auch selber machen, wenn man vielleicht nicht so einen Messermüller in der Stadt hat.
Man kann das auch machen, wenn man Messermüller in der Stadt hat. Genau. Ja, Messermüller, wie gesagt, der ist wirklich, scheint eine Institution zu sein. Ich habe selber noch kein Messer dort schleifen lassen, weiß aber, dass Thomas, der hat mir ein Messer geschenkt mit Finanzküche-Logo drauf. Das hat er auch bei Messermüller gekauft und das Logo drauf machen lassen. Genau, also ich habe ein Messer von ihm, schleift die Messer aber tatsächlich selber. Mhm. Wichtig zu wissen bei Messern, was braucht man da an Schleifwerkzeugen? Das, was jeder da haben sollte, egal ob er die selber schleift oder nicht, ist ein Wetzstahl. Weil der Wetzstahl, also man sagt, gute Messer halten die Schärfe so 2 Jahre. Aber nur, wenn ich einen Wetzstahl benutze. Ich habe die Herausforderung, wenn ich ein gutes Messer habe, ich schneide da ja damit. So. Und schneiden tue ich eigentlich nur mit dem ganz kleinen Stück unten. Da ist so ein kleines, scharfes Stück. So. Und wenn ich dieses kleine scharfe Stück immer wieder auf dem Brett habe oder damit schneide, dann wird das umgelegt. Also das ist nicht kaputt, sondern das neigt sich dann zur Seite zum Beispiel oder hat ganz kleine Kerbungen. Und gerade dieses Umlegen, das kann ich mit dem Wetzstahl beheben. Also ich kann die Schneide quasi wieder aufrichten. Also kannst du dir vorstellen, wenn hier so ein bisschen abgeknickt ist, das erkennst du nur unter dem Mikroskop, dann kannst du mit dem Wetzstahl, wenn du da achtmal jede Seite im richtigen Winkel drauf gehst, ist nicht so schwer, du kippst einfach aus einem, ja, aus einem, ich will jetzt nichts Falsches sagen, du hältst das Messer so waagerecht vor dich und kippst es dann zweimal heftig ein, sodass du dann 23 Grad Winkel oder sowas hast.
Ja.
Und dann ziehst du es achtmal auf jeder Seite drüber und dann müsste die Klinge eigentlich relativ gut wieder ausgerichtet sein. Du merkst da wirklich einen Unterschied. Ich war bei meinem Schwager, also bei dem anderen Schwager, das ist jetzt der Mann meiner Frau, den habe ich einen Wetzstahl geschenkt, meiner Frau und ihm. Und die haben auch ein scharfes Messer und das hat auch nicht mehr geschnitten. Und wir haben das mit dem Wetzstahl, den ich geschenkt habe, wirklich achtmal drüber gezogen über jede Seite und plötzlich hat es wieder geschnitten, ohne dass es zum Messer schleifen muss. Also ein Messerschleifer lacht sich am Ende kaputt. Wenn ich dem ein eigenes scharfes Messer bringe, wo der achtmal mit dem Wetzstahl links und rechts muss, er rechnet ab und hat eigentlich nur eine Sekunde Arbeit gehabt. Ja. Genau. Also wer nicht selber schleifen will, sollte zumindest sich mal mit dem Wetzstahl vertraut machen und den benutzen, weil ansonsten habe ich scharfe Messer eigentlich, die nicht mehr schneiden. Ja. Also auch gute Messer werden nach ein paar Mal benutzen stumpf.
Ja.
Ich nehme diesen Wetzstahl jedes oder jedes zweite Mal, bevor ich schneide. Also wirklich extrem regelmäßig. Und ich merke jedes Mal den Unterschied. Also Trick 17, nicht nur ein gutes Messer haben, sondern auch einen Wetzstahl dazu haben, damit das Messer das machen darf, wofür es da ist. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und die 2 Jahre um sind oder man halt ein Messer hat, das nicht so lange die Schärfe hält, dann wird man irgendwann merken, dass man dort Einkerbungen hat, dass es eben der Wetzstahl auch nichts mehr bringt. Das merkt man, wenn man so ein bisschen unter das Licht hält, da sieht man dann, dass es, ja, das merkt man einfach, dass die Schneide kaputt ist.
Mhm.
So merkt man übrigens auch, wenn man mit dem Wetzstahl dann drüber geht, meistens gehen dann die meisten Reflexionen weg, so wenn das Messer noch die Grundschärfe hat. Wenn das dann nicht mehr der Fall ist, braucht man dann Schleifsteine mit verschiedenen Körnungen. Und das ist dann für die Nerds, genau, für die, die das selber machen wollen. Ich bin ja jetzt handwerklich nicht so oft tätig und für mich ist Kochen das ganze Messerthema. Für mich ist das so ein bisschen auch die Besinnung auf Sachen selber machen und selber handwerklich tätig zu sein, das ist mein Malen, wenn ich so möchte. Also ich male nicht gerne, ich mache lieber sowas. Genau, und damit kriegt man dann eben die Grundschärfe wieder rein.
Hm.
Also auch da gibt es natürlich große Qualitätsunterschiede zwischen den Steinen, aber solche Steine reichen dann natürlich eine ganze Weile, wenn man jetzt nur für einen privaten Gebrauch Messer schleift. Aber wenn es mal mit der Finanzberatung nicht mehr klappt dann, und Messer Müller im Urlaub ist oder dann in Rente ist, dann kann ich dann für die Stadt Messer schleifen. Genau.
Na, der ist ja, glaube ich, schon weit jenseits des Ruhestandsregelrenteneintritts.
Ja, der kann das, glaube ich, auch nur finanziell stemmen oder machen, weil ihm das Haus gehört, in dem er dort den Laden hat. Genau, also für den hat sich die Immobilieninvestition gelohnt, wenn man so möchte.
Mhm.
Genau, also Messer und dazu natürlich dann mindestens ein Wetzstahl und für die Nerds unter uns dann die Schleifsteine. Und dann kann man in der Familie scharfe Messer verschenken. Also dann verschenkt man einmal das Messer und dann regelmäßig dann, dass es scharf bleiben darf.
Die Dienstleistung dazu gleich.
Genau, die Dienstleistung kann man dann regelmäßiger verschenken.
Sehr schön.
Hab da auch keine Berührungsängste. Ich habe natürlich mit meinem eigenen Messer da rumprobiert und ja, sind auch, an der einen Klinge sieht man, dass da ein Amateur geschärft hat. Also da habe ich mein 100 Euro oder 120 Euro Messer ist da jetzt. Ja, man sieht, dass ich dies geschliffen habe und nicht Messer Müller.
Okay. Das ist das Lehrgeld, was man zahlt.
Genau.
Dann gibt es noch ein tolles Gerät, was du dir neulich erst zugelegt hast und von dem du auch ziemlich begeistert bist, ne?
Genau, ich bin ein Riesenfan von meinem neuen Fleischwolf. Ist ja gar kein Fleisch, also ist, glaube ich, Fisch, oder?
Fisch.
Fisch ist so, aber kein Fleisch.
Genau.
Und ja, aber ich esse Fleisch, sei mir verziehen. Wenn ich aber Fleisch esse, will ich, dass es wirklich gut ist.
Mhm.
Und wir machen viel mit Hackfleisch, haben es jetzt schon über die Jahre immer viel damit gemacht. Bolognese, Chili con Carne, Burger. Also wir holen auch keine Burger-Patty, sondern machen das halt aus Hackfleisch. Und da ist natürlich, wir machen einmal einen großen Wochenendeinkauf. Wir gehen meistens Samstag einkaufen, wenn wir es unter der Woche nicht schaffen. Und dann machen wir einen großen Einkauf und da wird auch Hackfleisch gekauft. Das Hackfleisch wird aber in der Regel nicht sofort verarbeitet, sondern liegt dann 1, 2, im schlimmsten Fall 3 Tage im Kühlschrank und wird dann erst verarbeitet. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck von Hackfleisch, sondern Hackfleisch sollte sofort frisch, am besten direkt aus dem Fleischwolf verarbeitet werden. So. Und da dachte ich mir jetzt, okay, ich will auch, dass mein Sohn sieht, wie Sachen umgesetzt werden. Und der hat auch Freude, das Hackfleisch zu wolfen jetzt. Und tut das Hackfleisch da reinschmeißen und guckt dann, wie es da rauskommt. Das erste Mal hat er so ganz vorsichtig probiert dann, als es dann fertig zubereitet war. Mittlerweile hat er Berührungsängste abgelegt. Und weiß jetzt halt, Hackfleisch entsteht aus ganzen Fleischstückchen. So, vorher wusste er das sicherlich nicht.
Ja. So.
Und mir macht das ganz besonders viel Freude, dann auch wirklich mit dem ganz frischen Produkt zu arbeiten. Was heißt ganz frisch? Dann kann ich mir halt das ganze Fleisch holen und lege es dann in den Kühlschrank und verarbeite es dann halt 2 Tage später. Und das ist dann aber viel, viel frischer, als wenn ich mir Hackfleisch führe. Man kann sich das so vorstellen, Fleisch hat eine gewisse Haltbarkeit und wenn ich aber daraus Hackfleisch mache, dann vergrößere ich die Oberfläche um Millionenfaches, wenn man so möchte, wo die Bakterien ran können, weil die können ja an jedes einzelne, gilt für vegetarisches Hack wahrscheinlich genauso. So. Das heißt, Hackfleisch verarbeite ich seit neuestem quasi 5 Minuten, nachdem ich es gewolft habe. Hinweis dort, es sollte ein guter Fleischwolf sein. Ich kann auch mal verlinken, ich glaube, ich habe mit dem Bosch Pro Power 6, 8 irgendwas geholt. Ich verlinke den gerne in den Shownotes. Genau, das ist für so einen privaten Bedarf eigentlich einer der besten, den man sich da holen kann. Das Schöne ist, dass da wirklich ganz wenig Fleischreste nur zurückbleiben. Jedes Mal, wenn ich zum Fleischer gehe und sage, ich will das Fleisch selber wolfen, was empfiehlst du mir für ein Fleisch? Sagt er jetzt mal, denk dran, dass da viel im Fleischwolf hängen bleibt. Dann sage ich, nee, da bleiben 5 Gramm oder sowas hängen. So, muss ja halt den richtigen Fleischwolf holen. Genau. Und was man dort beachten sollte, zum einen ordentlichen Fleischwolf holen und zum anderen, das habe ich erst nicht geglaubt. Ich habe es gelesen, aber habe es nicht umgesetzt mal wieder. Man muss fühlen durch Schmerz. Hat beim ersten Mal das ganz gut geklappt. Ich habe das Fleisch einfach genommen und einfach aus dem Kühlschrank Fleischwolf rein. Bei Rindfleisch ging das gut, noch einigermaßen. Als ich dann ein bisschen fettigeres Schweinefleisch hatte, hat es mir den ganzen Fleischwolf zugesetzt und da kam irgendwann nichts mehr raus, weil diese ganze, also da ist so eine Lochplatte drauf, wo das dann durchkommt und die war zu mit Sehnen und Fett und klingt jetzt nicht so lecker, ist es auch nicht gewesen. Das kann man vermeiden, wenn man das Fleisch vorher kurz in Tiefkühler tut. Also ich tue das Fleisch jetzt so 1/2 bis 1 Stunde in Tiefkühler vorher und dann ist das viel, viel fester und der Fleischwolf kann es besser verarbeiten. Übrigens kann man Fleisch so dann auch besser schneiden, logischerweise, weil es fester ist. Und seitdem funktioniert das alles wunderbar und lässt sich super verarbeiten und ich habe nur einen kleinen Rest am Ende im Fleischwolf drin. Bester Anwendungsfall ist natürlich, wenn man sowas wie Burger Patties oder sowas macht. Hatte ich letztens jetzt vor ein paar Tagen erst. Und da fällt es einem dann viel, viel leichter, den auch mal rosa zu braten, sodass er halt nicht tot ist, sondern halt wirklich noch schön saftig, weil du halt weißt, es ist absolut frisch und da kann mit Keim oder sowas nichts passieren. Wenn du gekauftes Hackfleisch nimmst, musst du es tot braten. Genau, und das ist wirklich eine Offenbarung nochmal und das nächste Level von selbstgemachten Burger. Fehlt nur noch, dass wir irgendwann unsere eigenen Burgerbrötchen machen. Dazu haben wir uns noch nicht hinreißen lassen. Genau. Und um das Ganze abzurunden, das Schöne an dem Fleischwolf, das hätte ich gar nicht gedacht, für alle, die jetzt nicht so auf Fleisch stehen, die müssen dann vielleicht keinen Fleischwolf holen, aber Gemüse verarbeitet das Ding noch viel, viel besser oder genauso gut wie Fleisch. So, das bedeutet, ich kann jetzt die Kloßmasse viel, viel schneller machen. Für Thüringer Klöße habe ich gestern gemacht. Ging super. Die rohe Kloßmasse, die ich dort gerieben habe aus Kartoffeln, früher, da habe ich 1/2 Stunde gesessen. Jetzt geht es in 30 Sekunden. Ich war hin und weg und die Kloßmasse war sogar besser, weil ich das nicht so zerquetscht habe. So mit der Küchenmaschine. Also das war eine echte Offenbarung. Und was ich jetzt auch viel, viel häufiger mache, ist Möhrenrohkost. So, ich hatte früher, habe ich meinen Stabmixer mit Aufsatz gehabt und musste ich 5-mal alles befüllen und jetzt kann es einfach
Ja.
Und es dauert jetzt ein Möhrenrohkost. Das längste ist jetzt, die Möhren zu schälen, wenn du so möchtest, und die Äpfel zu schälen. Und wenn das dann einmal klein, also in Portionsgröße für den Fleischwolf gehackt hast, ist es dann innerhalb von 1/2 Minute durch oder sowas. Also da gehen wirklich, kannst du eine komplette Möhre reinschieben und die ist in 2 Sekunden verarbeitet. Also das ist wirklich krass. Das habe ich noch nie gesehen, auch bei den anderen Küchen. Also auch da wirklich Geld in die Hand zu nehmen, lohnt sich. Ich habe am Ende habe ich nur 130 Euro bezahlt. Aber man braucht halt auch eine entsprechend große Küche, weil das Ding ist halt 6 Kilo oder so. Bei unserer Küche verschwindet der noch einigermaßen. Aber wenn ich jetzt die Küche in unserer letzten Wohnung nehmen würde, da hätte der schon unangenehm, wäre der unangenehm aufgefallen. Genau, aber der Fleischwolf soll auch ein bisschen solide sein, damit er nicht wegrutscht oder so, weil da kann auch ein bisschen was passieren. Da soll man aufpassen, dass keine Finger oder sowas reinkommen. Sonst hat man ja ein Problem, vorsichtig gesagt. Genau, also der Fleischwolf nicht nur für Fleisch, sondern auch Gemüse, Next Level Verarbeitung. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
Sehr schön. Genau, als nächstes Gerät hast du den Mixer aufgeschrieben. Ist ja auch immer ja, sehr praktisch und eigentlich auch viel Sachen einfach zu zerkleinern oder Suppen zu machen oder Pürees oder so.
Genau, wir machen jetzt, weißt du, hast du einen Mixer, kann man für Suppen nehmen und Pürees? Ich glaube, Pürees wird schmierig, oder? Wenn du dir
den Mixer machst. Das geht auch. Kannst du einfach den Topf da reingießen und dann anstellen und dann kriegst du
Suppe raus. Also gehen tut das bestimmt, aber ich habe gehört, das soll schleimig werden, weil du dann halt das wirklich, also die Kartoffel dann komplett zerlegst. Püree stampfig. Kommt
drauf an, was für Suppen du da drin hast. Ja.
Also wenn ich Püree habe, versuche ich immer einen Stampfer zu nehmen.
Ja.
Genau. Und bei dem Mixer, da machen wir vor allem immer Shakes damit. Genau, also da, ich hatte auch überlegt, ich war jetzt ein bisschen traurig, bei diesen Küchengeräten muss man immer ein bisschen aufpassen, eigentlich sollte da ein Entsafter dabei sein, war bei fast allen angeboten, also der kann quasi auch entsaften, der mit dem richtigen Aufsatz, mein Fleischwolf. Jetzt habe ich den Aufsatz nicht, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass ich den reduziert gefunden habe für 30, 40 Euro günstiger wie die anderen Angebote, dann habe ich gemerkt, ich habe weniger bekommen, weil der Entsafter gefehlt hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ein Entsafter für uns Quatsch ist, das Einzige, was ich entsafte, sind Orangen und Zitronen. Weil ich frühestens Zitronenwasser trinke und wir ab und zu Orangensaft trinken. Und das kriege ich mit der Hand hin, ohne dass ich jetzt einen Entsafter danach sauber machen möchte. Und alle anderen Obste und Sachen, die machen wir im Mixer. Da wollen wir den Rest nicht, das Fleisch nicht wegschmeißen.
Ja.
Und da machen wir wirklich regelmäßig Shakes und das kann ich vor allem für Kinder empfehlen. Kinder ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, unserem Sohn da, also unser Sohn isst gerne Erdbeeren und Kiwi und dann wird es langsam dünn. So, was so der Obstkonsum angeht. Er hat noch so eine Apfelsorte, die er gerne isst. Wird langsam wieder besser. Also es ist immer so Phasen bei Kindern. Manchmal rühren es gar nicht an und dann geht es plötzlich wieder. Aber wenn man das Ganze püriert, kein Problem. Das schmeckt süß. Das ist lecker. Also Shake geht immer.
Ja.
So, also der trinkt ihn dann nicht in solchen Massen wie ich, aber da kriegst du Obst in den kleinen Mann rein. Also für Kinder, für Eltern mit Kindern, die da Obst in das Kind reinkriegen wollen, super. Das ist übrigens auch Trick 17 für Gemüse. Wir machen regelmäßig Kartoffelsuppe. Früher habe ich das püriert, die Kartoffelsuppe, und jetzt stampfe ich die mittlerweile nur noch. Das ist da mittlerweile auch. Aber alles, was nicht groß sichtbar ist für die Kinder, das essen die viel, viel. Das kriegt man viel, viel leichter in die Kinder rein, als wenn die das Produkt komplett sehen. Bringt aber auch Riesenvorteile, wenn die Kinder sehen, wie es zubereitet wird. Ne? Also dann, oder noch viel besser, nicht sehen, wie es zubereitet wird, sondern selber mitmachen, weil dann sind die auch offen. Oder das merkt man zumindest bei meinem Sohn, was er selber gemacht hat, ist er viel, viel offener dafür, das zu probieren, als was man ihm einfach vorsetzt. Genau, also Mixer, Standard-Investment für jede Küche, wenn man so möchte.
Genau, und wer jetzt wenig Platz für so einen Standmixer hat, da kann man sich auch einen Stabmixer zulegen, ist auch eine gute Investition. Kann man ja auch nochmal viele Shakes und Smoothies und so, kannst ja auch alles mit dem Stabmixer machen.
Genau, ich würde sogar das ein bisschen voneinander trennen. Ich habe beides, ich glaube, man braucht auch beides. Ob man es braucht, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich mich von einem von beiden Mixern entscheiden müsste, dann würde ich den Stabmixer nehmen.
Weil?
Weil ich damit alles hinkriege, was ich mit dem Standmixer kriege, aber noch mehr. So. Also mit dem Stabmixer kriege ich zur Not auch einen Shake, das war dann völlig unkomfortabel. Aber zum Beispiel eine Aioli oder sowas oder eine Mayonnaise, die ziehe ich mit dem Stabmixer hoch.
Ja.
Das würde mit dem Standmixer nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche zwingend einen Stabmixer. Und auch wenn ich eine Kartoffelsuppe oder wirklich eine cremige Suppe machen will, die schütte ich nicht in den Mixer rein, die tue ich direkt im ja. Topf pürieren. Das heißt, eigentlich sind es zwei Sachen, die parallel existieren sollten. Wenn ich mich für eins von beiden entscheiden sollte, dann würde ich den Stabmixer nehmen. Und dort kann man sich dann auch, habe ich auch noch so einen Aufsatz holen oder beziehungsweise so einen Untersatz. Da betreibt er dann halt einen Motor, wo dann irgendwas zerhäckselt wird drin. Das geht auch. Den habe ich zum Beispiel früher genommen für Möhrenrohkost. Jetzt muss ich das Gott sei Dank nicht mehr. Das kleine Ding, das war mal eine Scheißarbeit, eine blöde Arbeit. Weil du das alles 10-mal nachschütten musstest, da war nicht genug Platz drin, dann hat es nicht richtig zerkleinert und das ist jetzt viel, viel schöner gelöst mit der anderen Maschine. Genau, aber für Aioli und, also Aioli wüsste ich jetzt nicht, wie ich das anders hinkriegen sollte, als ist diese Knoblauchcreme. Genau, also ja, dafür ist ein Stabmixer essentiell.
Genau, ich habe nur einen Stabmixer.
Ja, siehst du, das heißt, wenn du dich für eins entscheidest, dann immer der Stabmixer.
Genau. Ansonsten eine weitere gute Investition ist das Induktionskochfeld.
Hast du eins?
Ich habe keins. Ich habe ganz normal eine elektrobetriebene
okay.
Platten.
Wie lange brauchst du, bis das Wasser kocht?
Ja, geht dann wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich, wie bei der Induktion. Ja, ich habe auch gehört, dass das halt alles super fix geht. Sobald du den Topf runternimmst, ist die Platte wieder kalt und alles super.
Gehört oder schon mal benutzt?
Ich habe es noch nie benutzt, nee. Also
empfehle ich dir auch nicht zu machen, solange du die andere Platte drin hast, weil du sonst nach Hause kommst und dich wie in der Steinzeit fühlst. Das klingt ein bisschen hart, aber ich habe tatsächlich mittlerweile Probleme, in Küchen zu kochen, wo keine Induktionsfelder sind. Deswegen kann ich auch bei Kitchen Impossible, wo Tim Melzer und so, der sich immer mit einem anderen Koch durch die Gegend schickt, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Die versuchen ja dann auch, sich so in so unangenehme Situationen zu bringen für einen Koch, so wo die dann an einer offenen Feuerstelle kochen müssen oder so. Kann ich absolut nachvollziehen. Totale Katastrophe, wenn du gewöhnt bist, dass du auf Knopfdruck die Hitze verändern kannst. Beispiel, wenn du ein Steak brätst oder sowas, das geht da dort wirklich auf. Du kannst es während des Bratvorgangs sofort nach oben und nach unten regeln. So. Und wenn du was kochst, das geht innerhalb von kleiner Wassermengen, brauchst du 30 Sekunden oder sowas, wenn du einen Booster einstellst. Und also wir hatten ganz lange keinen Wasserkocher. Jetzt hat sich meine Frau einen geholt. Keine Ahnung, ja.
Ich habe auch einen.
Glücklicher mit dem Wasserkocher, als wenn sie jedes Mal einen Topf auf den Herd stellt, aber theoretisch ist wahrscheinlich auch ein bisschen energieeffizienter, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, als wenn man es auf dem Kochfeld macht. Aber theoretisch brauchst du keinen, so, weil es so fix geht. Und das Schönste ist für mich wirklich dieses stufenlose Verstellen und dieses in Echtzeit reagieren. Da muss keine Platte erst runterkühlen. Also das ist ein ganz anderes Kochen als mit vielen anderen Sachen. Ich glaube, Gas, das habe ich noch nie selber benutzt, aber Gas soll auch ähnlich gut funktionieren. Kannst du auch in Echtzeit hoch und runter drehen. Hast aber halt ja mit Gas zu tun. So. Ja, brauchst du halt einen Gasanschluss. Ist sicherlich dann vielleicht ein bisschen vom Feeling was anderes, wenn da eine Flamme ist, aber ehrlich gesagt mit Kindern etc. ist mir das Induktionskochfeld lieber. Und auch wenn ich keine hätte, ich würde bei der Technik bleiben.
Ja, vielleicht in ein paar Jahren mal, wenn ich dann die Küche renoviere oder so.
Also das kann ich dir sofort empfehlen. Also dann, wenn du viel kochst zumindest oder es einmal am Tag nutzt, dann ist das schon, muss auch nicht viel Geld kosten, so ein Induktionsfeld.
Genau. Aber unabhängig, ob Induktion oder Elektroherd, eine gute Pfanne ist immer eine gute Investition.
Oh ja. Das ist gar nicht so leicht, ne, eine gute Pfanne zu finden. Ich habe mir von, jetzt fällt mir der Name, Fissler ist das, glaube ich, habe ich mir so eine beschichtete Pfanne geholt, so eine richtig teure. Was heißt richtig teuer? Also 120 Euro oder so. Die kostet so eine große mit großem Rand. Die benutze ich auch immer noch gerne. Aber jetzt nach 2 Jahren, da hieß es unverwüstbar und sonst irgendwas mit so einer Steinbeschichtung und was weiß ich nicht. Natürlich hat die jetzt Kerben und natürlich funktioniert die nicht mehr so wie am Anfang. Also das wird kein Investment, das ich an meine Kinder vererbe. Ja. Hab mir dann später noch so eine, ich glaube eine Edelstahlpfanne müsste das sein. Also wirklich so ein Metallding. Ohne Beschichtung, ohne alles. Die hat unten noch so kleine Riffeln drin, damit das nicht haften bleibt, das Zeug. Natürlich haftet es viel, viel mehr als an so einer beschichteten Pfanne. Der Vorteil von einer beschichteten Pfanne ist, da bleibt nichts kleben, wenn die Beschichtung funktioniert. Aber die geht halt kaputt. So, und du darfst beschichtete Pfannen eigentlich nicht zum Braten benutzen, so richtig. Wenn du beschichtete Pfannen richtig heiß machst, das ist nicht gut für die Beschichtung.
Aber dann braucht man die Pfanne ja gar nicht.
Na doch, du kannst ja da viele, viele Sachen machen, die nicht so viel Hitze brauchen. Eier, also genau. Okay. Oder mal Eintöpfe oder sowas, keine Ahnung. Für Eintöpfe habe ich auch eigentlich was anderes. Alles, was nicht so absolute Hitze braucht, also mit nicht braten meine ich halt so ein Steak scharf anbraten oder so. Kommt ja für dich eh nicht in Frage.
Vegetarische Steaks.
Macht ihr vegetarische Steaks?
Klar.
Ja, na, dann ist es relevant. Genau, und ich habe mich lange gescheut dann. Ich habe die Pfanne dann wirklich nur, also es war auch wirklich ein, habe ich auch nochmal 120 Euro bezahlt für die Pfanne. Die ist schwer wie, also die ist echt schwer. Und wenn da noch Inhalt drin ist, ist sie noch schwerer. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Und da bin ich begeistert. Also die kann ich, glaube ich, vererben. Das ist, wenn mal Einbrecher da sind, kann ich mich damit verteidigen und danach weiter damit kochen. Genau, die hatte ich auch schon, wenn die angefackelt ist und sonst irgendwas, Reste, was eigentlich immer der Fall ist, dass da so ein paar Reste drin sind, die eingekrustet sind, das kriegst du weg. Kann sie drin rumkratzen in der Pfanne, weil das ist wirklich, wirklich einfach nur Material, was bearbeitet werden darf. Und da eine gute Edelstahlpfanne, ich hoffe, ich bin mit Edelstahl auf dem richtigen Dampfer, das ist wirklich ein Traum. Und damit kann man viel mehr machen, als ich dachte. Ich nehme das jetzt auch für zum Beispiel, um Bolognese drin zu kochen, da wird die auch mal wieder richtig sauber. Weil die ganzen, ist gar nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen, das ist, klingt jetzt blöd, aber wenn da so ein bisschen, das hast du auch bei gusseisernen Töpfen und so, da ist unten immer so eine kleine Resterschicht.
Bringt deinen Geschmack für die nächste.
Genau. Normalerweise sagt man zum Beispiel bei gusseisernen Pfannen, die soll man gar nicht mit Fit abwaschen, weil da sich da drin so eine, weiß gar nicht, wie sich das nennt, Patina oder so, keine Ahnung, so eine Schicht. Hm. So, und je älter so ein Topf ist, desto wertvoller wird er eigentlich. Also je seltener ich den mit Fit sauber gemacht habe, weil der dann halt mehr Geschmack ins Essen bringt. Ja. Klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so, aber soll tatsächlich was bringen. So kann man sich auch einbilden vielleicht. Genau, und das ist halt das Schöne an der Edelstahlpfanne. Also ich mache da, das ist am besten geeignet ist sie wirklich für heiß Steaks anbraten. So. Oder ich mache da auch die Burger-Patties drin, die werden ja richtig kross. So. Und man weiß auch immer, wann es durch ist, wann es Zeit ist zu wenden, weil du kriegst es vorher nicht ab vom Boden. Wenn das heiß ist und da kommt Fleisch drauf, klebt das daran fest.
Ja.
Und erst wenn da quasi sich eine Kruste gebildet hat, kriegst du es wieder ab. Das heißt, du hast automatisch quasi garantiert ein schönes Bratergebnis. Und dann wendest du das und dann machst du es von der anderen Seite, bis es festlebt und dann kannst du es, wenn du es Medium magst, eigentlich schon essen. So, ich lasse immer noch ein bisschen länger drauf, wenn ich dann nicht das Ganze, also wenn ich dann das Ganze meiner Frau dann irgendwie rosa oder so präsentiere, dann wird das Ganze dann schwieriger. So. Genau, also Edelstahlpfanne kann ich nur empfehlen.
Und passend dazu gleich die gusseisernen Töpfe.
Genau, die gusseisernen Töpfe, die sind dann für alles, was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Chili con Carne mache oder so, das mache ich dann nicht in der Edelstahlpfanne, sondern das mache ich dann im gusseisernen Topf, weil das so die perfekte, das ist die perfekte Mischung zwischen Braten und, also ich kann da drinnen was braten, anbraten, Hackfleisch oder so oder kleinere Fleischstückchen und dann kann ich da aber noch das ganze Gemüse drin anschwitzen und dann das Ganze drin kochen, also das bringt quasi alles zusammen. Nachteil hier wieder, es ist bumsschwer. So. Vorteil ist, es ist robust wie nichts und ich kann es wahrscheinlich auch vererben. So, ja. Also gusseiserne Töpfe fallen quasi in dieselbe Kategorie wie Edelstahlpfanne, wenn ich da einmal gut gekauft habe, das ist beides unzerstörbar. Und das ist das, was mich immer dann begeistert an solchen Sachen. Ein Mandant hat das mal auf den Punkt gebracht, der hat sich quasi vorgenommen, hochwertig zu kaufen. Also in dem Sinne, dass es langlebig ist. Und das ist eigentlich die Idee hinter Sachen, auch wenn ich es mir in der Küche kaufe, dass ich da quasi über viele Jahre, idealerweise Jahrzehnte, dann Spaß dran habe und die Investition nicht immer wieder neu tätigen muss. Wenn ich mir eine billige Pfanne kaufe, bin ich in 5 Jahren teurer, als wenn ich mir einmal eine richtige hole.
Ja, kenne ich gut, diese ganzen beschichteten Dinger, die irgendwann Blasen geworfen haben und wo sich dann die Beschichtung einfach gelöst hat.
Ja, aber wie gesagt, auch bei den Beschichteten, wenn du eine gute holst, dann passiert es auch irgendwann, aber halt später. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dieser beschichteten Fissler-Pfanne, aber ich bin es auch nicht begeistert, weil ich halt mir schon erhofft hatte, dass ich da 10 Jahre dran Freude an habe und nicht nur ein paar Jahre.
Genau.
Genau.
Und eine weitere Investition ist die Pfeffermühle.
Genau.
Warum gerade die Pfeffermühle?
Ja, ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich die mit reinnehme oder nicht. Ich habe es da, bei der Pfeffermühle habe ich es, glaube ich, übertrieben. Da haben wir wirklich schöne. Also eigentlich Pfeffer- und Salzmühle gehört ja am Ende beides dazu, aber die Pfeffermühle finde ich noch essentieller als die Salzmühle, weil bei Pfeffer sehe ich nochmal einen Qualitätsunterschied zwischen gemahlenem Pfeffer, den ich ewig lagere, und frischem Pfeffer, den ich frisch mahle.
Ja.
Ob ich jetzt bei Salz einen Unterschied merke zwischen gemahlenem Salz und normalem Tafelsalz, das mag ich mal zu bezweifeln. Natürlich ist es schön, wenn ich auf ein Steak oder irgendwo, wo ich auf einen Salat oder so wirklich so gröbere Salzkörner auch haben kann. Also da macht es dann auch wieder Sinn. Aber ob ich einen Qualitätsunterschied zwischen den Salzkörnern feststellen würde, mag ich mal zu bezweifeln. So, Salz ist für mich Salz, egal ob Meersalz oder Bergbausalz oder wo immer das auch herkommt.
Na, bei Salz merke ich schon einen Unterschied, ob ich jetzt dieses eine billige nehme oder das doch etwas schönere. Da schmeckt das Essen eben nicht salzig, sondern verstärkt den Geschmack. Das andere nehme ich dann halt, um Wasser zu salzen, oder?
Ja, vielleicht nimmst du einfach weniger von dem guten Salz. Ja. Aber ja, da, wie gesagt, dann sind wir uns ja einig, Pfeffer- und Salzmühle. Genau. Aber wenn ich mir eine von den beiden Mühlen raussuchen musste, würde ich die Pfeffermühle nehmen, weil ich da eben mir wirklich von einem frisch gemahlenen Pfeffer komme, noch einen größeren Mehrwert verspreche als von einem frisch gemahlenen Salzkristall. Von Pfeffer versprechen wir uns dort einen Mehrwert, was die Pfeffermühle angeht. Und ist ja, aber wie gesagt, bei beiden eigentlich, du kannst es halt einfach schöner portionieren, wenn du irgendwas würzt. Sei es ich bin immer bei Fleisch, Schnitzel, aber Salat gilt ja das Gleiche.
Beim Pfefferkauf vielleicht noch der Tipp, wenn man Pfefferkörner kauft, dann darauf achten, dass in der Packung nicht viele kleine Krümel sind, weil das deutet meistens darauf hin, dass das eine schlechtere Qualität ist.
Ja. Bei Mühlen, meine Erfahrung bisher, also ich kann mir eine günstige oder mittelgünstige kaufen, die gehen wahrscheinlich beide kaputt, das ist so ein bisschen glücksabhängig. Ich hatte mir von WMF solche im mittleren, unteren Segment mal geholt, die waren dann relativ zügig im Eimer, wo ich dachte, okay, das sind schon gute. Das kann aber auch Zufall gewesen sein, keine Ahnung. Und da war das Mahlwerk halt schnell hinüber. Und jetzt habe ich mir, ich glaube, von Peugeot oder sowas so höre. Kann ja auch mal raussuchen, ob ich die noch finde und verlinken. Das sind so schöne Holzmühlen, so ein Holzgriff und unten so ein Edelstahlanteil. Und von denen verspreche ich mir, dass die jetzt vererbbar sind.
Ich habe eine gute WMF-Pfeffermühle.
Ja, genau. Also kann auch sein, dass ich dann Sonntagsprodukt von WMF hatte oder Montagsprodukt, sagt man ja.
Ja.
Genau, da war ich sehr, sehr unglücklich drüber, weil ich dachte, habe ich jetzt welche. Aber ich bin jetzt im Nachhinein froh, weil ich die ich jetzt habe, ja, die finde ich sehr, sehr schön, auch wenn das vielleicht nicht das intelligenteste Investment war. Genau. Ja, ich glaube 80 Euro pro Stück oder sowas. Genau. Aber echtes Holz, ja, ist bestimmt auch ökologisch nicht so sinnvoll. Genau, aber schön. Ja. Also eine Mühle, welche Preiskategorie, was muss er selbst entscheiden. Wie gesagt, ich habe so mit mittlerem, unterem Preissegment schlechte Erfahrungen gemacht, habe aber auch, meine Mutter nimmt ihre IKEA-Mühle schon seit ewigen Zeit und die hat, glaube ich, noch ein paar Euro gekostet. Also wenn du Glück hast, hast du Glück, wenn du Pech hast, hast du Pech.
Ja.
Genau. So.
Ja.
Fällt dir noch was ein?
Alle durch. Mein Bonustipp wäre noch, einen guten Kühlschrank zu kaufen.
Oh ja, den kann ich unterschreiben, genau.
Naja, im Prinzip, also jeder hat ja einen Kühlschrank in der Küche, aber es ist eben auch immer der, der dann am sinnvollsten ist. Ich empfehle auf jeden Fall, eine No-Frost-Funktion zu nehmen, da muss man nicht ständig abtauen. Da reguliert er sich von alleine und ich bin auch sehr froh, dass ich da einen kleinen Gefrierschrank unten dran habe,
ja,
wo viel reinpasst. Das ist, glaube ich, auch immer ganz cool, gerade wenn du beim Kochen doch noch irgendwas über hast und dann vielleicht einfrieren willst, um es in der Woche dann noch zu essen.
Also ohne Gefrierschrank kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist eher immer das Problem, dass man zu wenig Gefrierschrank hat.
Ja.
Ja, wir haben den Kühlschrank übernommen, der ist jetzt nicht nur Frost, sondern der ist Frost. Und du hast das Problem, und der hat hinten irgendwie so eine Frostschicht drin.
Ja.
Also wenn er zu kalt ist, bildet sich dann so eine Frostschicht. Und wenn das ein bisschen zu weit hinterkommt, die Lebensmittel, dann frieren die oben schon im normalen Kühlbereich ein. Das ist sehr, sehr nervig. Und wir haben eine riesen Küche dort drin. Die war schon drin, haben uns sehr, sehr gefreut. Aber das Einzige, was da nicht ganz so optimal ist, ist wirklich der Kühlschrank. Der ist ein bisschen zu klein und eben kein, von der Technik her, nicht das, was man sich so vorstellt. Den müssen wir vielleicht irgendwann mal austauschen.
Das wird die nächste große Investition für eure Küche.
Genau, wir sind von, das war in unserer kleinen Wohnung, hat man 3 Gefrierfächer, jetzt haben wir nur noch 2. Und das merkt man schon. Genau, mit Kind, wie gesagt. Und wenn man regelmäßig kocht und da auch Früchte quasi drin hat im Tiefkühler und ein bisschen Eis, dann ist das Ding voll. Dann haben wir noch 2 Pommespackungen und dann war es das. Genau.
Ja, bei mir ist vor allem Eiscreme
drin. Ja,
ja, ich glaube, dann hätten wir es.
Ja.
Also sind ja auch ziemlich viele Tipps gewesen und ich selber habe auch sehr viel dabei gelernt und überlege schon, das eine oder andere mir mittelfristig mal anzuschaffen. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder irgendwie ja, ganz tolle Gadgets oder super Investitionen, könnt ihr gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Wir suchen ja immer noch neuen Tipps. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Genau, bis dahin.
Ciao.
Tschüss.